Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Wolfgang Niedecken, ich begrüße Sie recht herzlich im Studio und freue mich, Sie als meinen Gast hier haben zu dürfen.
Freut es ganz auf meiner Seite.
Auch wenn sehr viele Menschen, nicht nur in Deutschland, Sie und Ihre Band BAP kennen, will ich eine kurze Beschreibung dieser Gruppe wagen. BAP, das ist vor allen Dingen eine Band in der Tradition der Rockmusik eines Bruce Springsteen oder der Rolling Stones oder auch eines Bob Dylan, die es verstanden hat, in ihrer eigenen Sprache, nämlich dem kölschen Dialekt, vor sein Publikum zu treten und damit immer die eigenen Wurzeln hat erkennen lassen. BAP, das schreibt sich kurz BAP und kommt von dem kölschen Wort BAP, was ins Hochdeutsche übersetzt Vater heißt. Wie kommt man auf die Idee, eine Rockband mit einem solchen Namen zu versehen?
Das Irre an dem Ding ist, dass wir das wirklich zwischen Tür und Angel entschieden haben. Es kam einer in den Proberaum, der uns überreden wollte, auf einer Veranstaltung gegen den Bau der geplanten Stadtautobahn zu spielen. Und wir wollten nicht, wir wollten gar nicht auftreten. Wir wollten in Ruhe einmal in der Woche einen Kasten Bier leer proben. Das sollte es gewesen sein. Nur ging der aber nicht. Der ging nicht wieder weg. Und da ich zu dieser Zeit sehr oft die Geschichten, die alle von der Sparsamkeit meines Vaters handelten, sehr oft zum Besten geben musste, ich sage immer, hast du noch so eine Story vom Bab? Hatte ich irgendwann diesen Spitznamen an der Backe. Und damit dieser Mann ging, der uns engagieren wollte, sagte irgendeiner aus der Band, komm, schreib doch da Bab drauf, dann ist gut. Und das war's. Mehr, also das war wirklich zwischen Tür und Angel.
Das heißt, Ihr Vater hat bis heute eigentlich eine übergeordnete Funktion, auch musikalisch.
Ja. Ja. Also musikalisch weniger, aber weil der hätte mir davon abgeraten, das überhaupt zu tun. Naja, aber es ist schon ein irrer Name. Das Gute dabei ist ja, dass es ja sowas wie ein Eigenname geworden ist. Denn man verbindet ja außer BAP da gar nichts mit, außer der Band. Es ist halt die Band, die einen Eigennamen hat.
Sie haben Ihren Vater angesprochen. Ihre Eltern hatten in Köln einen Lebensmittelladen, in dem Sie als Jugendlicher mithelfen mussten. Mhm. Sie haben Kunst und Malerei studiert. Wie kommt man, wenn man Eltern hat, die so einen Lebensmittelladen haben, überhaupt dazu, Kunst zu studieren?
Das ist auch ganz einfach erklärt. Also irgendwie genetisch angelegt war das wohl schon. Mein Großvater mütterlicherseits war Kirchenmaler und meine Mutter wollte eigentlich Modezeichnerin werden. Das hat aber alles in diesen ganzen furchtbaren Jahren zwischen den Weltkriegen und während des Zweiten Weltkriegs natürlich nicht funktioniert. Und als ich dann, hat zum Beispiel nie zur Debatte gestanden, dass ich irgendwann mal den Laden übernehmen würde oder so. Das hat auch nie einer irgendwie erwogen oder mal gefragt oder war undenkbar. Ich habe immer entweder Bilder gemalt und als es dann irgendwann mit dem Beatles-Urknall losging, wollte ich auch in so einer Band spielen. Das war klasse. Also ich bin also nahtlos vom Winnetou und Shatterhand spielen zum Lennon-McCartney spielen rüber. Und von da an war auch erst Musik für mich interessant. Habe ich das gemacht, bis das Gymnasium zu Ende war. Und dann habe ich allerdings Malerei studiert, weil ich auf einer Musikhochschule niemals eine Aufnahmeprüfung geschafft hätte. Ich konnte ja keine Noten und nix. Also, aber es war auch okay, weil das mit dem Malen, mit dem Zeichnen, das war etwas, was ich mit großer Freude betrieben habe und was mich auch dann sehr erleichtert hat, als ich endlich dieses Gymnasium hinter mir hatte und nichts mehr tun musste, ja, wozu ich gezwungen war. Also ich hatte einfach für Naturwissenschaften, für Latein und das ganze Zeug überhaupt keinen Bock.
Aber jetzt nochmal, wenn ich da vorgehen darf, bevor Sie angefangen haben zu studieren. Herr Niedecken, mussten Sie denn in dem Laden mithelfen? War das so ein Teil Ihres
Lebens? Das war das Normalste der Welt. Also ich bin ja 51 geboren und dementsprechend, wenn man in einem Familienbetrieb aufwächst, dann arbeitet jeder in der Familie für Kost und Logis. Das ist nichts, wo man dann irgendwie sagt, jetzt arbeite ich bei meinen Eltern im Laden, da kriege ich auch Geld. Also meine Mutter hat mir dann irgendwann, als ich mit dem Wunsch da stand, ich wollte mir endlich mal eine ordentliche Gitarre kaufen und ich könnte ja nie in Ferien arbeiten gehen, weil ich ja immer bei ihnen da auch zugange war, hat sie das dann für mich geregelt. Sie hat mir dann jeden Abend aus der Kasse was abgezwackt, was dann irgendwie so dem entsprach, was ich irgendwo, weiß der Teufel, wenn ich Zeitungen ausgetragen hätte oder irgendeinen Job gemacht hätte in Ferien, was dem dann so halbwegs entsprach. Und das war dann der Grundstock für meine erste Fender Telecaster, die ich heiß und innig geliebt habe.
Mit welchem Alter haben Sie die gekriegt?
Ja, würde ich da gewesen sein. 17, 18 werde ich gewesen sein. Aber es war natürlich, es war ein ungeheurer Preis. Das Ding kostete damals weit über 1000 D-Mark. Da musste ich schon richtig lange verarbeiten. Mhm. Und ich war so stolz wie nur was, das Ding dann noch zu haben.
Sie haben also Malerei studiert in Köln an der Fachhochschule. Die Musik hat vorher aber schon angefangen. Bevor Sie angefangen haben zu studieren, haben Sie schon in Bands gespielt, in der Schule. Was ist so für Sie der Beginn der Musik in Ihrem Leben, also in Form von Bands?
Der Beginn, der Urknall, war wirklich Beatles. Also ich weiß noch genau, dass ich im Internat rumsaß und ein Freund kam aus London zurück und hatte eine Single doppelt. Die hatte er in der deutschen Ausgabe und in der englischen. In der deutschen Ausgabe war es ein grünes Label, wo oben Odeon drauf stand. Und in der englischen war es ein schwarzes Label, weiß der Teufel, was da oben drauf stand. Wahrscheinlich Capitol, keine Ahnung. Das war, glaube ich, das amerikanische Label. Ist aber auch egal. Jedenfalls, diese deutsche Single konnte ich irgendwie im abschwatzen oder gegen irgendwas tauschen. Gegen was ich das getauscht habe, weiß ich gar nicht mehr. Aber das war definitiv dann meine erste Single, die ich hatte. Es war From Me to You auf der einen Seite und auf der anderen Seite Thank You Girl. Und die fand ich sensationell gut. Und dann kriegte ich erst raus, was das überhaupt ist, Beatles. Dann sahen wir die Typen auf Fotos und kriegten dann mit, dass die selber ihre Instrumente spielten, selber die Songs schrieben. Und das war natürlich das Größte. Es war jenseits von allem, was vorher uns an Musik gelangweilt hatte. Also es war nicht irgendein Schlagerfuzzi, der vor einem Rundfunkorchester steht und Zeug singt, was uns nicht interessiert, sondern es war, man merkt, es war uns. Es war unsere Musik. Es gehörte keinem anderen.
Und dann ist wie die erste Band entstanden?
Die erste Band war praktisch, also ich sagte ja schon, wir haben sind nahtlos übergegangen vom Indianerspielen auf Beatles-Spielen. Die erste Band war praktisch, es wurde die Platte aufgelegt und es wurden sich irgendwelche Sachen gegriffen, wo man dann so tat, als würde man das selber. Also wir haben praktisch Playback gespielt zu den Platten und dann irgendwann hatten wir dann auch jemanden, der konnte, klar, hatte Klavierunterricht, der konnte auf dem Klavier das spielen, was wir vorher nur gehört hatten auf Platten. Wir kriegten dann Money von Beatles beispielsweise hin und dann haben wir irgendwo ein paar Trommeln gefunden, die wurden zu einem Schlagzeug zusammengestellt. Da saß ich dann auf einmal dran und trommelte um mein Leben und sang dann auch, weil sich sonst keiner traute zu singen. Und was man ansonsten an Instrumenten hatten, waren Wandergitarren. Irgendwo hatte einer ein Banjo aufgetrieben. Auch ein Mikrofon, das lief über ein altes Tonbandgerät. Das war auch ganz toll. Das musste dann allerdings einer halten, weil mein Mikrofonständer hatten wir ja nicht. Und das wurde dann immer besser. Es wurde dann also immer mehr. Man lernte dann auch mehr Akkorde. Die ersten drei Akkorde, die ich gelernt hatte, auf der Gitarre meines 20 Jahre älteren Halbbruders. Da kam man nicht so weit mit. Das war C, F und G7. Mussten dann noch ein paar andere Akkorde her. Und irgendwann war es dann tatsächlich so weit, dass wir dann auch ordentlich Sachen raushören konnten und die dann nachgespielt haben. Allerdings auch dann sehr schnell auch der Wunsch, selber Stücke zu schreiben. Mhm. Weil das war ja eigentlich auch wesentlich. Also ich habe nie einen Ehrgeiz verspürt, in so einer Top-40-Band zu spielen. Das ist irgendwie langweilig, hat keine eigene Persönlichkeit. Es ist gut, das zu lernen, sein Handwerk dran zu schulen. Aber richtig Sinn machen tut das ja nicht. Also ist unkreativ eigentlich.
Aber Sie sagen Halbbruder? Das würde ich ganz kurz erklärt haben wollen. Das,
Halbbruder.
Das heißt, der Sohn Ihres Vaters, ja. Mutter?
Sohn meines Vaters aus seiner ersten Ehe. Die beiden waren mit der damals dazugehörigen Mutter nach Köln gekommen, aus Unkel am Rhein. Und weil mein Vater war der jüngste Sohn einer Bauern- und Winzerfamilie und für den gab es nichts mehr zu erben, der musste in die Stadt. Und dann ist er nach Köln mit seinem damals dann noch kleinen Sohn und diese Ehe brach auseinander und mein Bruder ist bei meinem Vater geblieben, was ja auch relativ unüblich ist, dass er nicht bei der Mutter bleibt. Und ich bin mit meinem Halbbruder aufgewachsen, bei uns in der Familie, der war auch in einem Familienbetrieb da zugange. Und das war für mich natürlich weniger ein Bruder als eine Art Onkel. Also mit einem Bruder fetzt man sich, ich habe mich mit meinem Bruder nie im Leben gefetzt.
Das ja, bei einem Unterschied von 20 Jahren.
Das ging gar nicht, also ja. Der war ein unheimlich lieber und gütiger Kerl, also dem konnte sich nicht streiten.
Heute noch einen guten Kontakt zueinander?
Nein, mein Bruder ist gestorben vor 13 Jahren. Gut. Wir hatten immer guten Kontakt. Wir waren einfach grundverschieden, aber wir haben sehr guten Kontakt, wir mochten uns auch gern.
Nach dem Studium folgte, bevor wir zur Geschichte von Bab kommen, erstmal ein Studienaufenthalt in New York. Herr Niedecken, Sie sind da hingegangen, um bei Howard Kanowitz zu studieren oder zu lernen. War das Ihr erster Schritt so weit weg von Köln, von so weit weg von zu Hause? Und warum so weit weggehen?
Also ich muss das ein bisschen in die wahren Bahnen zurücklenken. Freunde von mir, der Rainer Groß, der immer noch in New York ist.
Wer ist das?
Rainer Groß ist ein Maler, mit dem ich zusammen studiert habe, allerdings nur ein, zwei Semester. Wir waren gut befreundet und er ist dann sehr schnell erst nach London und dann nach New York. Der hat als nächstes den ersten Perkussionisten unserer späteren Band Bab, den Manfred Böcker, dann rübergeholt, weil er dann auch als Assistent bei einem dieser Malerfürsten, die hat es aber sagen, es war ja eigentlich Pop-Art-Künstler. Larry Rivers war ein großer, eigentlich der Maler der Beat-Generation, wenn man es genau nimmt. Und Howard Kanowitz, Fotorealist, obwohl das bei ihm nicht so richtig stimmt mit dem Fotorealismus. Das war irgendwie was anderes, aber das ist ja nicht so wichtig. Jedenfalls, die beiden arbeiteten bei diesen beiden Malern als Assistenten. Und da wir in Köln eigentlich immer so ein Trio gewesen waren, haben die auch dafür gesorgt, dass ich auch so jemanden finden würde oder jemand, weil es ging dann so in der Szene darum, dass diese deutschen Assistenten doch sehr zuverlässig sind. Und es gab dann schon ein paar Anfragen. Eine war von Malcolm Morley, sehr guter Maler gewesen. Also ich hatte, glaube ich, momentan so ein Comeback, Malcolm Morley. Den fand ich auch richtig klasse. Und ein anderer war Lowell Nesbitt. Und die beiden standen für mich zur Debatte. Ich hätte bei denen arbeiten können. Aber als ich einmal in New York war und dann sowohl bei Larry Rivers wie bei Kanowitz auch geholfen habe und auch gewohnt habe, war bei mir der Wunsch, da zu bleiben und als Assistent zu arbeiten. Der schwand von Tag zu Tag, weil ich sah, was die Typen zu arbeiten hatten. Die hatten richtig zu arbeiten und die kamen vor allen Dingen nicht selber mehr zum Malen. Und wenn sie dann selber was machten, dann war das automatisch eigentlich das, was ihre Meister machten. Die waren so beeinflusst, dass sie aus dem gar nicht mehr rauskamen, was ihre Meister da vollbrachten. Und ich habe mir sehr schnell gesagt, das muss ich nicht haben. Da fahre ich lieber nach Köln und mache meinen eigenen Kram. Da bin ich dann nach einer Zeit, ich weiß gar nicht, wie lange ich nur insgesamt da war, nach der Zeit bin ich dann wieder weg, habe aber einen Haufen Erfahrungen gemacht. Das hat mir auch sehr gut getan. Also gerade Larry Rivers hat mich sehr beeindruckt. Es war so der erste wirklich weltberühmte Mensch, den ich kennengelernt habe, der aber mit seiner Arbeit sowas von deckungsgleich war. Der lebte das, was er da malte. Der lebte in seinem Loft, in einem ziemlich runtergekommenen Lagergebäude in East Village und war für mich ein großer, sagen wir so, ein sehr beeindruckender, ganz warmherziger Kerl, der auch mitkriegte, was mit mir los war. Der kriegte auch irgendwann mit, dass ich nichts mehr hatte, dass ich kein Geld mehr hatte. Und da gab mir dann irgendwelche Jobs, mit denen ich wieder meine Mark verdienen konnte. Das ist ein Dollar und der hielt mich eigentlich über Wasser. Mhm. Und ich konnte ihm über die Schulter gucken und sehen, was er da so trieb. Und es war gut.
Bevor wir wieder zurück nach Köln kommen, machen wir eine kurze Unterbrechung beziehungsweise kommen zu einem ersten Titel, den Sie ausgewählt haben. Thank You Girl von den Beatles. Haben Sie vorhin schon angesprochen, Ihre erste Single, die Sie sich damals durch Tausch erkauft haben. Wir hören uns den Titel an, The Beatles, Thank You Girl.
Den Urknall.
Wir sind zurück beim heutigen Doppelkopf am Tisch mit Wolfgang Niedecken. Eben noch waren wir in New York und sind jetzt schon fast wieder in Köln angekommen in Ihrer Geschichte. Sie haben nach Ihrer Zeit bei Howard Kanowitz, dem Maler in New York, wieder den Weg nach Köln zurückgefunden. Die Frage ist, wie sind Sie von der Malerei dann wieder zur Musik gestoßen? Haben Sie überhaupt in dieser Zeit, wo Sie gemalt haben, auch durchweg Musik gemacht oder hat das irgendwie an Bedeutung verloren gehabt? Wie ist das entstanden?
Also ich habe, als ich angefangen habe, Malerei zu studieren, alles, was ich an Instrumenten, also an elektronischen Instrumenten und Verstärker und Boxen hatte, verkauft, weil ich wollte konsequent mich nur mit Malerei beschäftigen. Und das habe ich dann auch tatsächlich 4, 5 Jahre ganz konsequent durchgehalten. Das fiel auch gar nicht schwer. Ich habe meine alten Platten gehört, die ich hatte, und habe ab und zu mal Radio gehört. Aber im Wesentlichen mich nicht mehr für das interessiert, was da Neues an Musik kam. Das war dann auch die Zeit der Bombastkapellen, Pink Floyd, Emerson, Lake & Palmer, Genesis, also alles so Geschichten, die in einem kleinen Garagenrocker schleierhaft waren. Also was wussten wir denn, wie diese Töne da erzeugt wurden? Heute, wenn ich heute eine Genesis-Platte höre, dann weiß ich es, weil ich die Instrumente alle kenne. Aber damals, da kamst du mit deinem, das ist auf 10 Akkorde angewachsenen Repertoire, kamst du nicht mehr hinterher. Das ist auch überhaupt, wie die Töne erzeugt wurden, die synthetischen, das schnallten wir nicht mehr.
Aber warum trotzdem zurück zur Musik?
Zurück zur Musik im Rahmen meines Zivildienstes. Ich habe Zivildienst gemacht, Essen auf Räder rundgefahren und nachmittags mit Elternherrschaften. Ja, entweder habe ich die nachmittags betreut zu Hause, einkaufen gegangen, oder habe in so einer Tagesstätte, wo die zusammensaßen und plauderten oder Karten spielten oder ab und zu auch mal ein Lied gesungen wurde. Dann mal wieder zur akustischen Gitarre gegriffen und sowas gemacht. Und ich habe zusammen mit einem absoluten Dylan-Freak dieses Essen auf Rädern morgens erledigt. Und der hat mir halt ständig was erzählt, was in der Zwischenzeit, die ich nicht mehr verfolgt hatte, was da an neuen Dylan-Platten rausgekommen war. Und es war eben Blood on the Tracks unter anderem rausgekommen, aber in dem gleichen Jahr, wo ich Zivildienst machte, Desire, ein Album, wo wirklich handgemachte Musik der tollsten Sorte aufgenommen war, und zwar spontan. Da sind ganz viele Fehler auf der Platte, ist aber völlig egal. Es hat unglaublich viel Energie, das Ding. Man spürt einfach, da will einer für Leute Musik machen, da will sich einer ausdrücken. Und diese beiden Alben, Desire und Blood on the Tracks, die gehören einfach zusammen. Also das ist eigentlich ein Doppelalbum. Und das hat mich wieder dazu gebracht. Also diese ganze Lebensphase war einfach so angelegt, dass ich gar nicht anders konnte, als wieder Musik zu machen. Und dann kam eben dieser Zufall, dass der Saxophonist meiner früheren Schülerband bei mir anrief und sagte, er hätte da sich so ein altes Gemäuer gekauft und da wäre eigentlich eine Möglichkeit, den Proberaum wieder einzurichten. Da sind wir da mal hingefahren, Kumpel und ich, und haben uns das angeguckt, haben aber sehr schnell gemerkt, dass der uns eigentlich nur da irgendwie missbrauchen wollte, sich dieses Haus mit ihm zusammen zu renovieren. Haben sehr schnell gesagt, komm, also vergess das mal, also so viel Zeit haben wir hier und außerdem, wir haben das durchschaut, ist gut jetzt. Mhm. Trotzdem, wir haben angefangen. Wir haben dann von da an wieder mit Leuten Musik zusammen gemacht. Das waren ständig wechselnde Besetzungen. Das sollte überhaupt nichts werden. Es war einfach nur einmal in der Woche Spaß haben, ein paar Bier trinken und mehr nicht. Und das lief ganz gut für uns. Wir hatten Spaß und ich schrieb die ersten Stücke auf Kölsch und die spielten alle am liebsten. Das hieß also dann, hier die Dinger, ob Kölsch ist ein Jod, mach doch noch ein paar von. Dann habe ich noch ein paar gemacht und es summierte sich dann und ich trat dann auch tatsächlich mal alleine auf, und mit der Band ging nicht, sondern wir hatten gar keine vernünftige Anlage. Ich trat dann auch hier und da mal auf, bis dann irgendwann einer kam und sagte, willst du da nicht mal eine Platte von machen? Dann habe ich allerdings gesagt, dann mache ich mit den Jungs zusammen, wenn überhaupt. Und das war dann das erste Bab-Album, 79.
Es ist eine Menge Zeit vergangen. Bab hat ein Album mit dem Titel Songs, allerdings mit X am Ende, ja, rausgebracht. Herr Niedecken, was soll jetzt dieser Titel bedeuten? Wem ist er zu verdanken und worauf spielt der an?
Das sind ganz viele Fragen auf einmal. Also die einfachste Antwort ist, dass wir ein sehr reduziertes Album einspielen wollten. Wir wollten keins mit Gott weiß welchen Overdubs und Vorspielen und Chorsätzen und weiß der Teufel was. Wir wollten einfach uns auf die Songs selbst konzentrieren. Und dann ist der Titel Songs natürlich sehr, sehr naheliegend. Worum geht's hier? Es geht um Songs. Und dadurch, dass wir auch eben die Band reduziert haben von 7 auf 5 Leute und die Kompetenzen klarer verteilt waren, lief alles eben auf diese Reduktion zu. Und ich finde es bei so einem Album dann auch angebracht, wenn das einen ganz einfachen Titel kriegt, anstatt einen mega komplizierten. Denn es geht in diesen Songs dann natürlich wieder um verschiedene Themen, aber auch diese Themen lassen sich wieder reduzieren. Deswegen auch das Symbol Kreuz, Herz und Anker auf dem Cover, was ja für Glaube gleich Vertrauen, Liebe und Hoffnung steht. Und das sind eben genau, das sind genau die drei Themen, nach denen sich die Menschen sehen. Also jeder sehnt sich nach Vertrauen, nach Hoffnung, nach Liebe. Wenn wir das nicht mehr tun, können wir uns selbst nur noch als Zyniker abhaken. Ich denke, Es wird langsam überfällig, dass diese doch sehr moderne Geisteshaltung des Zynismus Mappa wieder Worte kriegt.
Aber das X am Ende von Songs,
das X ist einfach Lautschrift.
Einfach Lautschrift.
Lautschrift, weil irgendwann stellt man fest, dass man sich selber so eine eigene Schreibweise für eine nicht festgelegte Sprache drauf geschafft hat. Ich schreibe halt G und S oder K und S, schreibe ich X, wenn ich auf Kölsch was schreibe. Demnächst werde ich noch dann tatsächlich auch mal einführen, dass es das I mit den zwei Punkten gibt. Das gibt es im Kölschen ja. In der Schreibweise gibt es nicht, aber wenn zum Beispiel helfe kann der Keiner, dann weiß man, was ich meine. EI ist nicht I, sondern EI. Genau. Da müsste eigentlich ein I mit zwei Punkten hin.
Herr Niedecken, wir wollen einfach mal reinhören ins Album. Wir haben jetzt viel darüber geredet. Wann immer du nicht wieder weißt.
Jawohl. Wann immer du nicht weiter weißt. Ein Stück über Freundschaft.
Weiter. Danke für die Übersetzung. Auch mal nett so rum zu haben. Immer du nicht wieder weißt, von Bab, gesungen von Wolfgang Niedecken, mit dem ich hier beim heutigen Doppelkopf am Tisch sitze. Ein Kölner Original. Ich will noch mal etwas weiter weggehen, zunächst noch mal ein bisschen in die Vergangenheit. Ich habe eingangs unserer Sendung schon von Ihren Vorbildern oder von Leuten gesprochen, die Sie bewundert haben und sicherlich auch noch bewundern. Sie und Ihre Band Bab werden nicht erst seit jetzt mit Bruce Springsteen oder Rolling Stones verglichen, aber auch mit Singer-Songwritern wie Bob Dylan oder Neil Young. Es hat alles seine Gründe, denn die Texte und Lieder von Bob Dylan beispielsweise haben sie in einem Solo-Projekt neben Bab mit der Platte Leopardenfell und mit der entsprechenden Leopardenfell-Band eingespielt. Ein ganzes Album mit übersetzten Titeln von Bob Dylan, nicht nur ins Deutsche, nein auch ins Kölsche. Woher stammt die Nähe zu solchen Singer-Songwritern wie Dylan oder Neil Young? Und was bringt einen dazu, sowas ins Kölsch zu übersetzen?
Also ich muss, wenn ich eben gesagt habe, der Urknall Musik überhaupt war für mich Beatles, dann kann ich genauso gut sagen, der Urknall in Sachen Texte war für mich Bob Dylan. Also ich habe wirklich in dieser Schülerband dann gespielt und mich um die Texte nicht gekümmert, bis unser damaliger Sänger, Ich stand mittlerweile als Bassist da. Unser Sänger hörte auf, weil er Abitur machte. Aber kurz bevor er aufhörte, kam der noch an und hatte den Text von Like a Rolling Stone drauf und auch die Akkorde. Wir haben das dann gespielt und plötzlich merkte ich, da ist was anders. Da passiert auch textmäßig was, was ich noch nicht wusste, dass es das gibt. Also vorher war das dann doch ja Thank You Girl. Das war ein Schlagertext. I want to hold your hand, she loves you, love me do, please, please me, from me to you. Das waren alles Schlagertexte. Und Bob Dylan hat da in der ganzen Rockmusik schon eine Tür aufgestoßen, wo die anderen dann auch durch sind, die Guten. Also Beatles waren, nachdem sie Bob Dylan entdeckt haben, auch eine andere Band, was Texte betraf. Alle Bands, von Stones ging es, alle haben Dylan bemerkt und aha, dann ging es in die Richtung. Und so ging es auch mit mir in meiner Band da. Den Bass dann dran gegeben und habe schön versucht, auch sowas zu schreiben. Es gelang mir natürlich nicht, so gut Englisch konnte ich nicht und mit dem Mann konnte ich es nur nicht aufnehmen. Trotzdem, Bob Dylan Songs, egal woher sie dann kamen, ob sie von ihm selbst kamen oder über den Umweg, Manfred Mann hat zum Beispiel große Hits am Anfang gehabt mit Dylan Songs, Just Like a Woman, Can You Please Crawl Out of Your Window noch. In den 60er Jahren, das war ein Dylan-Song, das merkte man. Und wir fuhren wirklich drauf ab. Ich habe dann unter diesem Einfluss versucht, was zu tun, was dann bei meinem Kunststudium wieder aufhörte. Da war das eben wieder vorbei und das ging ja dann nachher, haben wir uns eben drüber unterhalten, das ging dann nachher weiter. Aber mein Interesse war geweckt. Aber also ich wollte immer wissen, was in diesen Stücken passiert. Dass das nicht nur Blabla war, sondern dass da wirklich was was Wichtiges passierte.
Ist das der Auslöser, warum Sie dann das übersetzen mussten?
Um das warum ich es übersetzen musste? Ja, das ging ja dann in diesen Jahren, wo wir mit der ersten BAP-Besetzung da unseren Carsten Bier leer probten, habe ich meine eigenen Stücke geschrieben, habe aber auch hier und da mal den Song übersetzt. Weil ich kannte die ja alle, ich spielte die ja alle auf Englisch und ab und zu kam dann die Idee, ach, könntest du ja mal Girl from the North Country, könntest du ja mal gucken, wie das auf Kölsch geht. Das habe ich damals gemacht.
Das wäre dann?
Wie ging das? Wenn du hinküsst, wo der Wind hat weht, Lorenz na, wie dir geht. Das waren die ersten zwei Zeilen. Mhm. Haben wir doch nicht mal auf dem Leopardo-Album nachher drauf gehabt, aber wir haben endlich diesen Songs auf Kölsch gehabt. Das war für mich auch oft so was wie eine Fingerübung. Oder wenn ich irgendwo bemerke, da ist der Song, der interessiert mich, ich versuche dahinter zu kommen, worum es denn eigentlich geht, dann ist der erste Schritt, ich höre mir den Text raus oder besorge mir den und singe das Stück im Original. Und irgendwann kann es vielleicht sogar einen Klick machen, dass ich ihn übersetzen will. Mhm. Ich habe mit Cohen Songs gemacht schon. Ja, dann begreift man ihn überhaupt, dann begreift man ihn auch besser. Also aber beim Übersetzen selber, ich bin bei vielen dieser Dylan-Songs, die auf dem Leopardefell-Album drauf sind, erst beim Übersetzen dahinter gekommen, worum es da überhaupt gehen könnte.
Ja, den Inhalt.
Es erschließt sich oft genau in dem Moment.
Aber Sie haben mir vorhin auch gesagt, die Leopardenfell-Band hat noch einen ganz anderen Auslöser gehabt. Sie hat eine Bedeutung auch für die Band BAP gehabt, weil es ist ja nicht die gleiche Besetzung gehabt. Weil was ist das Besondere daran?
Also man muss jetzt, da muss ich etwas weiter ausholen. Wir haben... Der damalige Gitarrist der Band, verdienter Mann in der Kapelle, gar keine Frage, der hat von 1980 bis 98 praktisch so das musikalische Sagen in der Band.
Klaus Melcher-Häuser.
Melcher. Mhm. Und die letzten 10 Jahre, die wir zusammengearbeitet haben, mindestens die letzten 10, wenn nicht mehr, war doch starkes Tauziehen, weil er wollte immer mehr in so eine radiotaugliche Pop-Richtung. Und ich habe versucht, die BAP als Rockband zu erhalten. Das war unser ständiger Kampf und in dem Spannungsfeld sind auch tolle Sachen entstanden, aber es war schon sehr anstrengend und das ging, das würde jetzt zu weit führen, durch welche Regionen das dann überhaupt ging, was da alles stattfand, das ist auch mittlerweile nicht mehr so wichtig. Bloß mir war in dem Moment, wo ich mit den Leoparden zur gleichen Zeit unterwegs war, wie wir mit BAP an einem Best-of-Album schraubten und da gibt es ja immer diese obligatorischen 2, 3 Bonusstücke, die unveröffentlichten. Das war sowas von einem Gegensatz, mit BAP da im Studio zu sein und das aufzunehmen, mit den Leoparden zu rocken, auf Festivals zu spielen und wirklich die Musik ganz klar und pur zu erleben. Auch die Leidenschaft der Leute, die da mitgespielt haben. Dass ich danach bei BAP nicht einfach zurückgehen konnte und mich meinem Schicksal überlassen konnte. Also ich sage immer, dass die Leoparden BAP wachgeküsst haben.
Aber es hat noch bis 98, sagten Sie, gedauert, bis dann tatsächlich eine große Wende kommen konnte.
Und ja, das ging aber mit einer recht bedeutenden Wende ging es schon los, weil unser damaliger Bassist hörte dann auf und wir hörten den Werner Kopal in die Band. Somit hatte unser Schlagzeuger auch endlich einen Spannmann. Also jemand, mit dem er die Basis für weitere Geschichten legen konnte. Mhm. Mit dem alten Bassisten konnte er eigentlich nicht zusammenspielen. Jeder, der in der Rockband spielt, weiß, wie wichtig die Basis ist, die Bass und Schlagzeug zusammenlegen. Ja. Und wenn die beiden nicht ineinander greifen, dann hat man ein Problem. Gut, das war egal. Ich will jetzt die alten Zeiten, die Anfang der 80er Jahre mit BAP nicht schlecht reden. Wir hatten eine ungeheure Energie, die manches wettgemacht hat. Also manche unglaublich toll spielende Profibands standen bei uns hinter den PA-Boxen und haben geguckt, was diese Garagenkapelle für eine Energie da freilegt. Also wir haben einfach reingehalten. Und das war auch toll. Das war richtig toll. Bloß, als die dann anfingen, Kunst machen zu wollen, und zwar in Richtung ganz ausgefeiert und schlau und Pop-Arrangements oder was, das wurde natürlich dann etwas bitter. Es wurde vor allen Dingen bitter, weil ich ja auch da nicht mitzog. Weil ich wollte es ja als Rock'n'Roll-Band erhalten. Und es waren schon teilweise auch sehr komische Situationen, das muss man auch sagen. Es wurde teilweise auch sehr komisch. Aber die Basis mit, in dem Moment, wo Werner Kopal den Basspart übernommen hat, war der Wandel schon eingeleitet. Okay. Das dauerte dann eben eine Zeit, bis dem Major klar wurde, dass er das, was er mit BAP vorhatte, nicht mehr durchbringen würde.
Nicht mit dieser Band.
Ja.
Sie haben gesagt, andere Bands haben Ihnen zugeguckt, während Sie spielten als Garagenband. Sie haben selber vielen anderen auch über die Schulter geguckt. Einer Ihrer Vorbilder oder, ich will vorsichtig sein, einer der Menschen, die Sie gerne betrachtet haben, die Ihnen was bedeutet haben, war sicherlich auch Bruce Springsteen, mit dem Sie auch schon auf der Bühne zusammengestanden haben. Soweit ich weiß, haben Sie Bob Dylan inzwischen auch schon selber mal getroffen. Herr Niedecken, was hat das für Sie ausgelöst, solche Menschen dann wirklich wahrhaftig zu treffen, die Sie bewundern oder sogar mit denen zusammen zu spielen auf der Bühne, wie jetzt im Fall von Bruce Springsteen?
Also an den Bruce bin ich ja geraten durch eine Anfrage der ARD. Die wollten ein Interview mit dem, ob ich das machen könnte in New York. Und da bin ich hingeflogen, wir haben uns kennengelernt und das war wunderbar. Es war also ganz kollegiale Geschichte. Es blieb dann auch nicht auf diese halbe Stunde beschränkt, die wir da hatten, sondern das wurde dann auch noch auf Familie erweitert. Und damals hat er übrigens, das war genau, als ich dieses Leopardenfell-Album mit den Dylan-Songs gerade hatte, den eins davon gegeben und er meinte dann, komm, gib mir mal noch eins, weil der hat das doch bestimmt noch nicht gehört. Also ich weiß, dass Bruce Springsteen Bob Dylan dieses Album gegeben hat. Mhm. Und dann ein paar Wochen später kam dann bei uns im Büro die Bestellung an vom Dylan-Management, man möchte doch davon mal eine Kiste rüberschicken. Also ich weiß, das Ding ist angekommen. Also Bruce, das war natürlich wunderbar, weil immer, wenn der dann danach in Deutschland war, in der Gegend war, hat er sich gemeldet und wir haben uns getroffen, gut zum Konzert eingeladen und hier und da war dann auch tatsächlich mal, also nee, dann kam ja dieses Ding mit dem Video, da kam ja dieser Videodreh für Hungry Heart, wo er dann fragte, ob wir nicht die Band sein wollten, das waren die Leoparden übrigens, war nicht Bab zu der Zeit, weil das wollte er in Berlin machen und Berlin wäre für ihn die Stadt, City of Change und Hungry Heart würde eben von Change handeln, vom Wechsel. Und dann sind wir dann am Vorabend, meinte er dann, ja, es wäre doch Käse, es wäre das Publikum in diesem kleinen Ding da, Eckstein hieß das, den könnten wir da jetzt nicht den ganzen Abend Hungry Heart vorspielen. Das wäre doch irgendwie die nur als Statisten zu missbrauchen, das wäre nicht okay, was wir denn spielen könnten, ohne das groß proben zu müssen. Dann haben wir eine Liste aufgestellt von Songs, die man aus dem Hut spielt, also Stones-Songs, Chuck Berry-Dinger, von ihm welche, Dylan-Songs, klar. Ja, dann haben wir immer drei, vier Stücke gespielt, die nicht Hungry Heart waren. In der Zeit bauten die Kameras um und dann kam wieder Hungry Heart. Und wir spielten ja dann praktisch zu dem Playback, damit das auch schneidbar war. Aber wir haben so laut drauf gehalten, dass man von dem Playback nichts mehr hörte. Also das war für uns mehr oder weniger nur noch ein Klick. Deswegen ist das auch wirklich eine eigenständige Version geworden, was wir da gemacht haben.
Haben Sie was von Bab gewagt auch?
Nee,
ging
also,
nicht.
Also das kann er ja nicht aus dem Hut spielen, woher soll er das kennen?
Hätte er sagen können.
Ja, und von da ab war dann tatsächlich immer so, wenn er dann in der Gegend war, dann habe ich einmal der Frankfurter Oper hier eingeladen, hat mir sogar noch ein Stück gewidmet an dem Abend. Das kann alles nicht wahr sein. Ich habe auch gedacht, während dieses Auftritts zum Videodreh, gleich klingelt der Wecker und das habe ich nur geträumt. Und vor allem, wir haben dann noch dieses, irgendwann haben wir in der Köln Arena nochmal Hungry Heart zusammengespielt. Dann auch kurz vorm Konzert sagt er dann, wie ist das, spielst du mit? Sollen wir Hungry Heart spielen? Ja, da kriegt die Band noch kurz gesagt, heute Hungry Heart nochmal und er hier macht mit. Und Nils Lofgren nochmal schnell die Akkorde gezeigt und los ging's.
Bruce Springsteen und die E Street Band. Wir wollen aber zurück zu Wolfgang Niedecken. Ich wage jetzt mal ein ganz anderes Thema in diesen Teil einzubauen. Aber trotzdem hat es was für mich mit Amerika mal im weitesten Sinne gefasst zu tun. Sie haben im Jahr 2002 die rot-grüne Koalition im Wahlkampf unterstützt, indem sie sich sozusagen mit hingestellt haben und dafür gekämpft haben und gesagt haben, ich möchte gerne, dass diese Koalitionsregierung kommt, haben das ganz geschickt gemacht, weil sie haben sich sogar die Koalitionsaussage erst bestätigen lassen von beiden Seiten, bevor sie gesagt haben, ich mache das. Ist das nicht was, was man eigentlich vorher oder bis vor wenigen Jahren nur aus Amerika kannte?
Also ich habe immer gesagt, ich mache keinen Wahlkampf für eine Partei oder für eine Person. Es gab dann auch noch eine Ausnahme. Tatsächlich ist es anfangs, als die Grünen in der politischen Landschaft auftauchten und sie einfach erstmal bekannt gemacht werden mussten, habe ich bei der Grünen Raupe mitgemacht. Aber das hieß nicht für mich, ich will, dass die Leute die Grünen wählen. Ich wollte damals, dass die Leute die Grünen zur Kenntnis nehmen. Das war mir wichtig, weil ich halt so eine Partei im Spektrum war absolut wichtig. Es wird auch immer wichtiger übrigens. Und dann kam hier die Anfrage von Wolfgang Thierse, ob ich ihm nicht in seinem Wahlkampf helfen würde. Ich mag den sehr gerne. Ich halte das für einen der absolut vertrauenswürdigen Politiker, den ich dankbar dafür bin, dass sie diesen Job, den ich nicht machen wollte, dass sie den tun. Und ich habe gesagt, ich kann das nicht machen. Ich habe mir das geschworen, dass ich das nicht tue. Ja, was meinst du, was könntest du denn machen? Ich sage, wenn ihr euch endlich mal durchringen würdet zu einer klaren Koalitionsaussage, dann können wir darüber reden. Das dauerte dann wirklich keine Stunde und dann hatte ich wirklich hintereinander Büro Schröder, Büro Fischer am Telefon und Wir überlegten dann, was wir machen könnten und haben dann erst gedacht, wir machen es in irgendeiner Halle und dann wurde das immer größer. Und dann kam dann der Vorschlag vom Brandenburger Tor. Da haben wir gesagt, gut, dann machen wir es jetzt mit einem großen Paukenschlag. Die Bekanntgabe der Koalitionsfestlegung. Weil das war ja jetzt nicht einfach nur ein Spielchen. Es ging ja auch um die deutsche Beteiligung am Irakkrieg. Und da kann man sich schon mal für in die Kurve legen. Also ich bin heilfroh, dass wir das gemacht haben. Denn wer weiß, was gekommen wäre, wenn die anderen an die Macht gekommen wären. Also wir wären mit Sicherheit im Irakkrieg auch militärisch involviert gewesen. Und dass das ganze Ding eine Riesenlüge war, also wie gesagt, auf einer Riesenlüge aufgebaut war, das wissen wir ja mittlerweile alle. Das ist ja, da geht man ja jetzt einfach drüber hinweg, als wenn das so, ja, schade, ist eigentlich keine Massenvernichtungswaffen gefunden worden, aber schön, dass wir das schon mal gemacht haben da. Und damit hat man ja wirtschaftlich auch alles erreicht, was man erreichen wollte. Das ist jetzt im Sinne derjenigen, die ihn angezettelt haben. Läuft es ja jetzt auch so, wie es sein sollte, mit all den Querelen, die man voraussehen konnte, all den Problemen. Das ist jetzt so gekommen und die Frage direkt vorwegzunehmen, ich würde es wieder tun.
Eine nächste Pause würde ich gerne noch einläuten mit dem Song Josephine von der Band Wallflowers. Da spielt der Sohn von Bob Dylan, Jacob Dylan, mit. Sie haben das ausgewählt und haben gesagt, das ist ein Lied, was für ihre Tochter geschrieben wurde, weil ihre Tochter auch so heißt. Wir wissen, dass es nicht so ist, aber es ist trotzdem eine schöne Idee, sowas zu glauben.
Ja, es ist ein wunderschönes Lied, es ist übrigens eine fantastische Band. Also alles, was die Wallflowers jemals gemacht haben, kann ich nur dringend raten, sich zuzulegen. Es ist ganz frische, straight, abgespeckte, Singer-Songwriter-orientierte Rockmusik und Jacob Dylan drängt sich dann null in den Vordergrund. Er ist einfach der Sänger dieser Kapelle. Gerade dieses Album, das, glaube ich, auch bekannteste Album, Bringing Down the Horse, enthält nur absolute Songperlen. Also ich merke das ja immer daran, man sortiert ja in seinem Auto immer schon mal wieder dieses Buch da leer, wo man sich ja seine Lieblings-CDs mit hat. Und seit das Album draußen ist, ist es auch in diesem Buch drin. Ich habe es noch nie wegsortiert und tausendmal gehört. Und es hat mir immer wieder unheimlich viel Spaß gemacht. Und klar, vielleicht ist sogar der Name meiner Tochter Josephine damit im Zusammenhang.
Die Wallflowers und Josephine. Wir brechen den letzten Teil des heutigen Doppelkopfes an. Mir sitzt gegenüber Wolfgang Niedecken aus Köln, ein wichtiger Mensch der deutschen Musikszene und das schon mehr als ein Vierteljahrhundert. Frontmann der Band Bab, Musiker, Leader dieses Ensembles in vielen und verschiedenen Formationen. Herr Niedecken, es ist inzwischen schon einige Zeit her, da haben Sie mit einer Reihe von Kollegen, allen voran Heinz-Rudolf Kunze, eine Forderung ins Rollen gebracht, die eine Quote im deutschen Radio und Fernsehen zum Ziel hatte. Der geäußerte Wunsch war, eine Quote von 40-60 einzuführen. Also mindestens 40% aller gespielter Musik sollte aus Deutschland stammen, in Deutschland produziert und gearbeitet sein. Unsere Nachbarn in Frankreich zum Beispiel haben diese Quote schon seit mehreren Jahren. In Deutschland hat diese Regelung noch immer nicht den nötigen Zuspruch bekommen. Es gibt viele Kritiker, auch in Frankreich. Wie stehen Sie heute dazu? Ich weiß, dass Sie nicht immer die Überzeugung gehalten haben, die Sie damals irgendwie erstmal mit eingenommen haben.
Also das ist ein unglaublich schwieriges Thema, weil es wird auch sehr selten richtig dargestellt, um was es eigentlich geht. Also ich habe in etlichen Interviews gesagt, was ich davon halte. Es werden aber immer wieder Sachen rausgeschnitten oder nicht geschrieben. Und ich muss einfach darauf bestehen, dass ich das nicht auf die deutsche Sprache beschränkt sehen will.
Ja, ich habe auch gesagt, deutsche Produktion.
Ja, aber
ne?
Es kommt immer wieder irgendwo, es kommt dann immer wieder irgendwo in der Ecke an, wo man dann so tut. Und die Lobby ist groß, die Lobby gegen die Quote ist ungeheuer groß, weil es haben natürlich ganz viele ein Interesse daran, dass das nur ja nie passiert. Auch Musikerkollegen und Leute aus der Musikindustrie und aus den Radios, aus den Fernsehsendern, die natürlich gerne den Klebstoff, den man braucht, um die Werbeblöcke zusammenzuhalten, den will man sich nicht diktieren lassen. Man möchte schon mit diesen 30 Songs, die zwischen Flensburg und Kufstein den ganzen Tag das Radio verstopfen, damit möchte man ganz gerne Geld verdienen. Es geht nicht darum, dass im Radio tatsächlich Musik vorgestellt wird. Es geht gerade seit der Einführung der Privatradios darum, dass man viel Geld mit Werbung verdient. Das muss man ganz klar sagen. Und das, was in dieser Forderung hier nach der Quote rauskommt, steht in einem krassen Widerspruch zu dem, was diese Lobby will. Mhm. So, das ist der Teil 1 davon. Und man versucht einen dann immer irgendwo hin zu manipulieren oder durch Schneidungen oder durch Kürzungen in so einem Interview, dass man so als der Depp in der rechten Ecke steht, der jetzt nur unbedingt will, dass alles auf Deutsch stattfindet. Also ich fände es klasse, wenn man eine Quote der Qualität hinkriegte, aber dabei ist es mir völlig egal, ob einer hier in Deutschland das, was er da aufnimmt, auf Hebräisch, auf Kölsch, auf Indisch, auf Kiswahili oder weiß der Teufel was treibt. Ich würde ganz gerne haben, dass die Musiker, die hier arbeiten, eine Möglichkeit kriegen, das Zeug, was sie da tun, ins Radio oder ins Fernsehen zu kriegen. Punkt. Mehr nicht.
Wenn Sie jetzt die jungen Bands von heute, um die es ja dann praktisch vor allen Dingen geht, betrachten, die aus Deutschland kommen, nicht eben unbedingt nur Deutsch singen, aber Produktionen, die aus Deutschland stammen, haben Sie da das Gefühl, dass Sie dann eher eine Enttäuschung erleben? Oder ist es eine interessante neue Generation, die da jetzt kommt?
Es sind ganz viele interessante Sachen unterwegs. Davon finden die wenigsten in den Medien statt. Aber es gibt ja ein paar, die man auch jetzt Gott sei Dank auch mal geehrt hat. So was wie Wir sind Helden finde ich ja wunderbar, dass das passiert. Das
Echo, ja Echo gewinnt dreimal.
Das ist ja kleines, wie ein kleines Märchen. Es gibt andere Bands, denen man den Daumen drückt, dass es bei ihnen auch funktioniert. Es gibt Bands, die sind gescheitert, weil sie einfach nicht genug verkauft haben und die Plattenfirmen heute nicht einer Band mehr über 3 Alben die Stange halten, bis sie dann endlich mal sich auch rentieren. Die Zeiten sind vorbei. Es gibt Comeback-Versuche von verdienten Leuten, denen ich die Daumen halte. Ja, das sind so ein paar Hoffnungen, die da sind, aber im Großen und Ganzen ist das natürlich alles von Eintagsfliegen verstopft. Das muss man ganz klar sehen. Also was von den, mittlerweile wird ja von den Fernsehsendern wird gecastet und es wird zusammengeschustert und das ist im nächsten Jahr landet das wieder in der Tonne. Aber das ist verstopft halt. Großartige Verstopfung.
Rein fiktiv gesehen, wären Sie jetzt noch ein ganz junger Sänger und Musiker, würden mit Ihrer Band BAP neu anfangen. Glauben Sie, Sie hätten im deutschen Musikgeschäft oder überhaupt im Musikgeschäft im Moment eine Chance? Und wenn ja, was ist es, was es ausmachen würde?
Wir würden es genauso machen, wie wir es gemacht haben, denn wir hatten damals auch keine Chance. Damals war in der zweiten Hälfte der 70er Jahre, das war die Disco-Welle. Da war ABBA bis, weiß der Teufel, Bonnie M. und John Travolta, diese ganzen Disco-Filme, die es da gab. Die Kids waren damals an Disco interessiert. Punk und New Wave lief in England und in Amerika. Eine Garagen-Rockband wie wir interessierte eigentlich keinen. Und wir haben trotzdem gespielt. Wir haben einfach Spaß gehabt. Und es hat irgendwo, haben wir Zuhörer gefunden. Und was anderes bleibt einer Band auch nicht übrig. Man darf sich nur nicht entmutigen lassen. Man muss einfach wissen, was man will. Und auch wissen, dass man nicht durch das Geld, das man dafür kriegt, seine Lebensqualität hat, sondern durch das, was man da tut. Und das muss sich jeder selber fragen, ob ihm das wert ist. Und dann macht das auch. Und ich kenne Gott sei Dank auch Leute, die das tun.
Ich danke, dass Sie ins Studio gekommen sind zum heutigen Doppelkopf. Wolfgang Niedecken, es sagt Tschüss, Gregor Pramel am Mikrofon.
Es war schön, es hat Spaß gemacht. Bis demnächst. Altogether different, never just an ordinary girl.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr. HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.